Mitten im Bibelprojekt befinden. Also wir haben jetzt Halbzeit und heute ist 1. Korinther 12 dran. Wir halten ja uns ja so ein bisschen an die Vorschläge vom Bibelprojekt und heute ist das Thema begabt. Ich habe das ein bisschen kombiniert mit dem Kontext. 1. Korinther 12 geht es auch um den Leib und es hat mich neu angesprochen und begeistert, die Vision, die Paulus uns gibt. Ich habe erst mal überlegt, wie kann ich euch vermitteln, wie der Text auf die Christen in Korinth gewirkt haben könnte. Und gedacht, ich probiere das mal anschaulich euch zu zeigen. Kennt ihr noch, ne? Eine Platte ist ja wieder so ein bisschen Revival-mäßig unterwegs, ne? Ich hatte so einen alten Bruns oder einen neuen Bruns-Plattenspieler mir gekauft. Es war eine große Kiste, mein erster Plattenspieler. Aber es dauerte nicht lange und natürlich CD war die Neuerung, ne? Platte war out, CD in. Aber es dauerte nicht lange, dann kam der nächste Freund, kennt ihr kaum noch, ne? Da hatte man so iPods und sowas, ne? Und dann war ein paar Gigabyte, war ganz stolz, irgendwie 100 Lieder kriegt man rauf oder irgendwas. Oder noch ein paar mehr. Und dann haben wir jetzt nur noch ein Gerät, so, ne? Ein Handy, da ist alles drin. Wenn ich mir die Situation in Korinth angucke, dann glaube ich, waren die total überfordert mit dem, was Paulus gesagt hat. Die waren eine Schallplatte gewöhnt. Und was macht Paulus? Der kommt mit dem Smartphone. Das heißt, wenn die überfordert waren, ich glaube, das ist irgendwie selbstverständlich, weil das total, das war eine neue Dimension für die, wie Gemeinschaft gelebt werden soll. Und ihr wisst ja inzwischen schon alle den Hintergrund, aber ich erwähne ihn nochmal. Die kamen sozusagen vom Hintergrund, wo viele Götter angebetet wurden. Da gab es ja diese berühmten inzwischen Parteiungen, Paulus, Apollos, Christus, Chaos im Gottesdienst, nicht so wie hier. Da kam der eine und sagte, boah, ich habe einen Impuls, Rüdiger, kann ich kommen? Rüdiger geht auf die Bühne und er gibt seinen Impuls und bevor die Personen zu Ende sind, kommt der Nächste, bringt seinen Eindruck, fragt auch gar nicht mehr Rüdiger, sondern der steht einfach auf, vom Platz auf und los geht's. Ne? Jeder möchte irgendwie im Mittelpunkt stehen. Arm und Reich waren getrennt und Höhepunkt war irgendwie ein Streit und die konnten den nicht alleine schlichten und gingen vor ein weltliches Gericht. So, das ist der Hintergrund und jetzt kommt der Text. Und ich weiß nicht, wie die Atmosphäre nach dem Text gewesen ist. Ich glaube aber auch, dass der für uns total relevant ist. Ich lese mal aus 1. Korinther 12, das ist ein bisschen zu lang, von daher habe ich einige Verse ausgelassen. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht oder andersrum betrachtet. Er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Gott hat jedem entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen, des Leib Christis, zugewiesen. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für weniger ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich nicht im Körper zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Wenn ein Teil geehrt wird, ist es auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nur noch im Hinblick auf euch, denn ihr seid der Leib Christi. Und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Ihr seid die Gemeinde. Dreh dich nochmal um zu deinem Nachbarn. Sag mal Hallo. Wenn du Gast bist, entspann dich und spreche ihm das zu. Ihr seid die Gemeinde. Weil das ist ja das Spannende bei solchen Themen, ne? Man guckt zum Nachbarn und denkt, ja genau. Aber heute geht es um dich, weil du Teil der Gemeinde bist, zumindest wenn du zur Lukas-Gemeinde gehörst. Ich möchte mit euch so drei Punkte anschauen. Den radikalen Gedanken, der hinter der Aussage ein Geist, ein Herr, ein Gott steht. Die neue Dimension, die wir mit dem Bild des Leibes bekommen und die Schönheit des Leibes Christi, wenn der Leib Christi in Aktion ist. Radikal, ein Geist, ein Herr, ein Gott. Das war für die Gemeinde natürlich eher so mal Volltreffer, würde ich sagen. Ne? Die hatte ja so eher den Wettbewerb, wer ist der Beste im rhetorischen Reden. Jeder möchte im Mittelpunkt stehen. Und das Resultat ist natürlich Spaltung. Und dann sagt Paulus, es gibt verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns dann beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Paulus dreht das um und sagt, hey Freunde, es geht nicht um euch. Es geht weder um eure Gaben, noch um eure Dienste, noch um eure Kräfte, sondern es geht um die Person, die zuteilt, beauftragt und durch den die Kräfte wirksam werden. Es geht bei euch in der Gemeinde nur um eine Person und das ist Gott. Jesus Christus. Paulus fasst das so schön in Epheser 1, 22, 23 zusammen. Ja, Gott hat Jesus alles unter die Füße gelegt und er hat ihn, den Herrscher über das ganze Universum, zum Haupt der Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib und er lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt. Liebe Lukas-Gemeinde, es gibt nur ein Haupt bei uns. Und das Haupt ist Jesus. Wir haben ja schön umgebaut, ne? Aber es geht nicht darum, dass wir das schönste Café der Stadt haben oder den besten Kaffee. Letzte Woche habe ich jemanden erlebt vom Kaffee-Team, der war so dabei, einen Wasserfilter noch einzubauen unter der Kaffeemaschine, damit der Kaffee noch besser schmeckt. Aber wenn jemand kommt und sagt, hey, in der Lukas-Gemeinde, Freund, da gibt's den besten Kaffee in Berlin. Ja, ich weiß nicht, ob ich da so begeistert bin. Das Kinderland, ich bin auch ganz stolz, ne? Ich zeige allen das Kinderland. Ja, Freunde, wenn die Leute sagen, ey, ihr habt das schönste Kinderland in Berlin. Ich freue mich über jede Band, die wir haben, aber es geht nicht um coole, hippe Bands und es geht auch nicht um coole Pastoren. Wenn Leute in die Lukas-Gemeinde kommen und nach Hause gehen, dann haben sie hoffentlich eines mitgenommen. Sie sagen, hey, in der Lukas-Gemeinde, da geht's wirklich um Jesus. Und alles andere soll dazu dienen. Ja, wir wollen guten Kaffee haben, aber warum wollen wir guten Kaffee haben? Damit Leute sich wohlfühlen und merken, hier ist ein Zuhause, hier kann ich ankommen. Warum wollen wir ein schönes Kinderland haben? Damit Kinder merken, hier kann ich Freunde treffen. Und hier lerne ich Jesus kennen. Ich habe nur einen Wunsch, dass Jesus groß in der Lukas-Gemeinde rauskommt. Und ja, ich weiß, viele von euch sind begabt. Aber das ist wirklich nicht so wichtig. Das ist mein Wunsch. Und was Paulus hier gibt, ist uns eine neue Dimension. Er sagt, ihr seid ein Leib. Und die Situation Korinth sah ja ganz anders aus, ne? Also die waren weit weg davon, ein Leib zu sein. Aber er sagt, ihr seid ein Leib, eins, eine ganz kleine Zahl. Und die Situation damals war ja noch viel komplexer. Die gesellschaftlichen Schichten, arm und reich, gebildet und ungebildet, Sklaven und frei, das haben wir ja gar nicht, ne? Und dann sagt Paulus, ihr seid eins. Wenn ihr in die Gemeinde kommt, gibt es keine Unterschiede mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und Herren, das war ein Riesenthema damals. Ihr seid eins. Ihr seid Teil des Leibes Christi. Das war revolutionär. Das war, also LP, ne? Zu Smartphone, das, glaube ich, haben die gar nicht so richtig verstanden. Es gab ja noch unterschiedliche Kulturen und Sprachen, das kam auch noch dazu. Und natürlich gaben Talente Dienste und Berufungen. Und dann gibt Paulus dieses geniale Bild von einem Körper. Und ich liebe es. Vers 12. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersrum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Was machen wir als Lukas-Gemeinde? Ein zusammenhängendes Ganzes zu bilden. Zumindest ist das die Vision von Paulus. Vers 26, 27. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist es auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nur noch im Hinblick auf euch, denn ihr seid, danke, seid ein bisschen schüchtern, aber ja, ihr seid der Leib Christi, meine Lieben. Und ich mag dieses Bild, weil es wunderbar ist und gleichzeitig herausfordernd. Und ich habe gedacht, wir zeigen mal einen Leib in Aktion oder drei Personen.
Oh, auch funktioniert.
Das hat noch nicht ganz funktioniert, aber es kann ja noch werden. Also das war, so ist der Leib in Aktion. Total simpel. Fabi, hast du ihn gefangen oder dein Nachbar? Wie heißt du? Even. Even hat ihn gefangen. Das sah jetzt ganz einfach aus, aber ja, ihr könnt gerne klatschen, da habe ich nicht dran gedacht, aber ja, ja. Eine große Leistung, locker mit einer Hand. Aber da haben verschiedene Körperteile zusammengearbeitet, damit er überhaupt die Hand hochkriegt. Also erstmal das Gehirn sagt, ah, guck mal, da kommt ein Ball. Die Augen sehen den Ball. Irgendwie geht dann der Arm erstmal hoch, die Hand geht auf, Ball gefangen. Und Paulus sagt, das ist meine Vision für euch als Leib Christi. Jetzt geht das bei uns nicht ganz so automatisch, ne? Jeder ist ein Teil von dem. Und nur wenn wir zusammen unterwegs sind, funktioniert das. Ich finde das einen total genialen Gedanken. Ich habe auch die Alternative dabei. Geworfen bekommen würde, wäre ich wahrscheinlich zu langsam, aber ich könnte es probieren. Und das Bild zeigt mir total simpel, das, was Gott sich vorgestellt hat, wie der Leib Christi funktionieren soll. Was macht ihn denn so einzigartig? Ich habe ein paar Punkte, die mich herausgefordert haben. Vers 13, durch den Geist Gottes werden wir Teil des Leibes. Wie wirst du Teil des Leibes? Durch den Geist Gottes. Warte mal, habe ich denn keine Option, zu sagen, ja oder nein? Nee. Paulus sagt, durch den Geist, in dem Moment, wo wir uns bekehren, Christ werden, werden wir Teil des Leibes. Punkt aus. Wie? Was? Ja, das ist die Vision vom Leib Gottes. Egal welchen Hintergrund du hast, Juden, Nicht-Juden, Sklaven, Freie, alle sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Wir leben ja in einer sehr individualistischen Zeit. Und Paulus sagt, Freunde, wenn du Christ bist, bist du Teil des Leibes. Nur die Frage, ob du es lebst oder ob du es nicht lebst. Und jede Person ist wichtig und hat entsprechend Gottes Plan eine Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen bekommen. Vers 18. Bei Gott gibt's nicht unwichtig. Er hat einen Plan und er hat eine Aufgabe für dich innerhalb des Ganzen, die er dir zuweisen möchte. Für die Frage, möchtest du sozusagen diese Aufgabe annehmen? Gott zwingt dich ja nicht, sozusagen deinen Teil wahrzunehmen. Der kommt nicht und sagt, jetzt aber, sagt, hey, du bist Teil und ich habe eine Aufgabe, möchtest du? Oder kannst du entscheiden, möchte ich nicht? Max Lucado sagt, es ist kein Zufall, dass du da bist. Dein Leben wurde wohl überlegt geplant. Du wurdest mit besonderen Gaben ausgestattet und der wahre Meister wählte liebevoll einen Platz für dich auf dieser Erde. Ich liebe Menschen, die besser formulieren können als ich. Du wurdest mit besonderen Gaben ausgestattet. Das gilt für jeden von euch. Und der wahre Meister wählte liebevoll einen Platz für dich auf dieser Erde aus. Und wenn du in der Lukas-Gemeinde bist, gilt das auch für dich. In Vers 22 bringt Paulus nochmal einen ganz anderen Aspekt rein. Da lesen wir, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Wie ist das denn in der Gesellschaft? Heute in Berlin. Genau andersrum, oder? Also die schwächeren Teile gibt es irgendwie, müssen wir stärken. Und Paulus sagt, nee, das Schwache ist besonders wichtig. Bei uns geht es nicht um Schönheit, nicht um Status, nicht um Geld. Es geht nicht darum, ob du besonders gut bist in Kunst, Wirtschaft und Sport. Seien wir doch ehrlich, wenn du dich mit jemandem unterhältst und er sagt, hey, ich bin in der Politik. Oh, du bist in der Politik. Im Sport? Ah, Sport. Leitest ein Unternehmen? Ah. Wisst ihr, für Jesus sind das keine Kriterien. Wenn jemand reinkommt und sagt, ich bin Müllmann, dann sagt ihr, das ist cool. Du bist BVG, nicht BVG, sondern BSR. Du bist BSR-Mitarbeiter. Ich liebe das, sagt Jesus. Ich sehe dich bei der BSR. Ich sehe dich, wie du arbeitest. Ich freue mich über dich. Du bist ein Licht in der ganzen BSR-Company. Ist das in der Gemeinde auch so? Paulus sagt, hey, genau das, was wir vielleicht übersehen, so übersetze ich es mal frei, das ist besonders wichtig. Wie viele Leute sind im Hintergrund der Lukas-Gemeinde aktiv, die keiner von euch sieht? Wie viele beten im stillen Kämmerlein und keiner sieht sie? Und natürlich Rüdiger, ich, die Band, wir sind öfters auf der Bühne. Wir kriegen meistens gutes Feedback, ihr seid nette Zuhörer. Aber Paulus sagt, hey, jeder ist wichtig. Und gerade die du nicht siehst, die sind wichtig. Den nächsten Punkt, den wollte ich eigentlich nennen, gemeinsam unterwegs. Ich fand den toll. Der passt auch, ich habe ihn aber umformuliert, ein Leib, der voneinander abhängig ist. Hört sich nicht so gut an, ne? Ein Leib, der voneinander abhängig ist. Aber wir haben ja dieses tolle Bild vom Körper. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Und wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, das liebe ich, wo bliebe das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, also musst du dir mal vorstellen, er nur Ohren. Wo blieb der Geruchssinn? Also anders formuliert, wir sind voneinander abhängig. Jeder von euch ist ein wichtiges Teil. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, nee, dann fehlt was. Dann fehlt auch dem Leib was. Vers 24, Gott selbst hat die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt. Wow, das heißt, Du wurdest hinzugefügt. Und jetzt schau dich mal bitte um im Saal. Also alle, die ihr euch kennt aus der Lukas-Gemeinde. Ja, dürft ihr euch mal umschauen. Ja. Ja. Gott hat alle hinzugefügt. Auch die Personen, die du... Wir sind ja total nett, ich bin ehrlich. Ne? Wie machen wir das in der Lukas-Gemeinde? Da sitzt jemand am Tisch und wir gehen einfach vorbei. Ah, habe ich keine Lust. Ja, aber wenn Gott die Person hinzugefügt hat, wer bin ich, dass ich die ignoriere? Ich musste heute Morgen erstmal eine Buße tun. Ein Bibelprojekt war ja heute, 1. Korinther 13, da wird das nochmal aufgebröselt mit der Liebe und so. Und da kam mir gleich eine Person. Über die ich mich ärgere. Da habe ich gesagt, Rüdiger, bevor wir beten, ich muss erst bekennen, da gibt es eine Person, mit der habe ich Probleme. Aber Gott hat die Person auch hinzugefügt. Und er liebt die Person genauso, wie er mich liebt. Und er fordert mich heraus, die Person auch zu lieben. Nee, will ich nicht. Seien wir doch mal ehrlich, Freunde. Ich glaube, für uns ist das auch total herausfordernd, wenn wir nicht eine nette Lukas-Gemeinde sind. Wir haben manchmal so dieses Nette. Jesus war aber nicht nett. Er war radikal und konsequent. Und darum glaube ich, das ist eine echte Herausforderung für uns, dass wir das neu entdecken. Jeder von uns ist ein Teil. Ob anders, andere Kultur, andere Sprache, jung, alt, oder vielleicht auch mit dem einen oder anderen Tick. Hast du ja auch so einen Tick, ne? Das ist unsere Challenge. Gott hat jeden hinzugefügt. Und dann der letzte Punkt, oh, das ist anstrengend, hey. Ein Leib, der Anteil nimmt. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr sollte es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist es auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Paulus, ist das nicht ein bisschen Ding aufgetragen? Nee, das ist die Vision, die Paulus hat. Aber wir haben ein Problem, wir haben eine zu große Gemeinde, weil die Gemeinden damals waren kleiner. Da haben sich vielleicht 20 getroffen, 30, 40, vielleicht maximal 50. So eine 300er Gemeinde gab es in Korinth nicht. Gab übrigens auch nur eine Gemeinde, ne? Ist auch interessant. Die konnten sich keine Gemeinde aussuchen. Achso, das Berliner Ding, ne? Aber Korinth ging das nicht. Und der Schlüssel für mich ist, jetzt könnt ihr raten, was kommt, Kleingruppen. Soziologisch gesehen, eine Gruppe ab 30, 40, da wird das schwer zu leben sein. Deshalb ist das ein Punkt, warum ich Kleingruppen lieb, weil ich glaube, den Auftrag nachzukommen, können wir nur, wenn wir sozusagen uns nochmal aufbrechen in noch kleinere Leiber. Oder können wir Anteil nehmen? Da funktioniert das plötzlich. Und mein letzter Punkt, Schönheit. Leib Christi in Aktion. An dem Punkt liebe ich, ich bin jetzt schon einige Jahre in der Lukas-Gemeinde, wenn ich so Momente habe, wo ich sehe, jetzt kommt die Fülle zum Vorschein. Niklas hat neulich vor ein paar Wochen oder Monaten mal von seiner Kleingruppe erzählt und das bewegt mich immer noch. Ich mache es ganz kurz. Imke, jemand aus der Kleingruppe bekam Krebs, die Kleingruppe betreute, begleitete, bebetete, bisschen zum Tod. Sie war da. Micha, der Mann, wollte nie in die Gemeinde, nie in die Kleingruppe, aber der hat das gemerkt. Und dann haben sie ihn begleitet, ermutigt, für ihn gebetet. Und er kam in die Kleingruppe und kommt jetzt in die Gemeinde. Das ist für mich, wenn der Leib Christi in Aktion ist, wenn jeder seine Aufgabe wahrnimmt, dann entsteht eine Schönheit. Ich musste an die Senioren denken, weil da wirklich viele arbeiten, um den Seniorengottesdienst zusammenzukriegen. Das Hans-Martin, der betet immer, Edith, die dekoriert, Heinz holt Leute ab und ist ein bisschen die Schmiere zwischendrin, also zwischen den Leuten. Käthe sorgt für die Kuchen, Wolfgang moderiert, Impuls, ganz wichtig, die ganzen jungen Erwachsenen stellen die ganzen Stühle weg, damit wir überhaupt Gottesdienst feiern können. Am Freitag ist dann Riptide, weil hier die Tische stehen bleiben. Die nehmen alle Tische wieder weg und stellen dann wieder ihre Stühle hin. Da gibt es Winfried am Klavier und Elisabeth, Evelyn und Dorit, die waschen ab. Und das Ganze ist dann so ein bisschen wie ein Orchester und ich merke, das ist Schönheit. Das ist Schönheit des Leibes Christi. Auch das, was Helmut erzählt hat an Ukraine. Ja, natürlich sind dann 7 Leute, die hinfahren. Aber die Schönheit des Leibes Christi ist, dass Leute anfangen, Geld zu geben. Dass Leute anfangen zu planen. Listen müssen erstellt werden. Die haben Packlager. Und auch das muss organisiert werden. Da kommen zig Leute hin, die vorher packen, organisieren, bis die überhaupt losfahren können. Und dann fahren einige los, verteilen Hilfsgüter, feiern Gottesdienste, segnen unsere Geschwister. Und zu Hause gibt es viele Leute, die beten. Und dann kommen solche Berichte zusammen von Helmut oder anderen Einsätzen, wo merken, ja, das Leib Christi in seiner ganzen Schönheit. Und ich ende mit einer Geschichte von Georg Müller, die mich berührt hat in der Vorbereitung, wo das auch wunderbar, finde ich, zum Vorschein kommt. Georg Müller war ein Mann Gottes in England, hat ein Waisenheim gegründet und war so ein Mann des Glaubens, war ganz besonders. Und es gibt folgende Geschichte, die von ihm erzählt wird. An einem frühen Morgen spielte Abigail im Garten in Ashleydown, als Müller herauskam und sie an die Hand nahm. Komm und sieh, was unser Vater tun will. Er führte sie in den langen Speisesaal mit den Tellern, Tassen und Schalen, mit denen der Tisch gedeckt war. Nach den Berichten, Klammer auf, die vielleicht etwas übertrieben wurden, bevor sie aufgeschrieben wurden, Klammer zu, war nichts auf dem Tisch als nur das leere Geschirr. Die Kinder standen und warteten auf das Frühstück. Kinder, ihr wisst, dass ihr pünktlich in der Schule sein müsst, sagte Müller. Seine Hände aufhebend betete er, lieber Vater, wir danken dir für das, was du uns zu essen geben wirst. Dann hörten es alle an der Tür klopfen. Der Bäcker stand da. Herr Müller, ich konnte letzte Nacht nicht schlafen. Irgendwie fühlte ich, dass sie kein Brot zum Frühstück hatten. Und der Herr wollte, dass ich ihnen etwas schicke. So bin ich um 2 Uhr aufgestanden, habe einiges frisches Brot gebacken und es gebracht. Müller dankte dem Bäcker und pries Gott für seine Fürsorge. Kinder, sagt er, wir haben nicht nur Brot, sondern sogar frisches. Fast unmittelbar danach hörten sie zum 2. Mal ein Türklopfen. Jetzt war es der Milchmann. Herr Müller, mein Milchwagen ist da draußen vor dem Waisenhaus zusammengebrochen. Ich möchte den Kindern die Kannen mit frischer Milch geben, damit ich den Wagen leeren und reparieren kann. Müller dankte dem Milchmann und die Kinder freuten sich über ihr Frühstück. Ein Bäcker. Kein Geschäftsmann. Keine studierte Person. Ein Bäcker. Was wäre, wenn dich der Heilige Geist um 2 Uhr weckt und irgendeinen Auftrag gibt? Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mich nochmal umdrehen und denken, oh, habe ich wieder geträumt? Oder? Kann ja gar nicht sein, ich brauche auch meinen Schlaf. Aber das Reich Gottes in Aktion, Gott gibt Impulse. Und dann ist die Frage, nehmen wir die Impulse wahr? Gehen wir dem nach? Auch der Milchmann hätte ja auch seine Milch retten können. Wenigstens etwas Geld irgendwie noch machen. Er gibt das, was er hat, weiter. Die Begabung, der Auftrag, das mag im Leib Christi ganz unterschiedlich aussehen. Aber die Fülle kommt dann, wenn jeder seinen Teil beiträgt. Und das ist egal, ob du 50 oder 60 bist, egal, ob du 1 Jahr in Berlin bist, 2 Jahre oder 3 Jahre. Du bist Teil eines Körpers oder sollst Teil eines Körpers sein. Und du sollst dich einbringen. Warum ist die Gemeinde Christi in den ersten Jahrhunderten so stark gewachsen? Weil das, was sie gelebt haben, total neu war. Das war revolutionär, das war undenkbar, was da irgendwie zusammenkommt. Wie wäre es, wenn wir anfangen, das, was Paulus uns sagt, neu und radikal und nicht nett entdecken? dann merke ich, in mir fange ich an zu träumen, da entsteht ein Bild von Gemeinde. Und ich weiß, Gemeinde ist nicht perfekt. Die sich sieht, die zuhört, die Anteil nimmt, die Gaben einbringt, die sich gegenseitig beschenkt und die füreinander da ist. Ich habe es in der Vorbereitung empfunden, dass Gott uns ruft, eine Glaubensgemeinschaft mitten in der Stadt zu sein, in der Menschen Gott begegnen. Johannes 13, 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. 1. Korinther 13. Römer 15, 7. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Ist das aus eigener Kraft möglich? Nein. Darum ist Christus das Haupt der Gemeinde. Das geht nur, wenn wir ihm im Blick haben. Aus Jesus heraus Gemeinde gestalten. Dass du aus Jesus heraus dein Leben gestaltest. Und mir ist bewusst, wir werden nicht wie die Gemeinde in Korinth perfekt werden. Wir werden weiterhin unsere Herausforderungen, Probleme haben. Aber ich träume davon, dass wir neu Ja sagen. Denn ich glaube, unsere Stadt braucht genau das. Was sehen wir denn? Leute suchen Gemeinschaft. Alt und Jung, wo kommt Alt und Jung zusammen? Schwierig. Unterschiedlichste Hintergründe, wo kommen die zusammen? Wo wird Gemeinschaft gelebt? Das ist unser Auftrag. Und dann träume ich davon, dass Menschen in die Lukas-Gemeinde kommen und dass sie Jesus entdecken. Durch all das, was wir leben. Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ich habe ein paar Fragen für die Lobpreiszeit, die du mitnehmen darfst. Und wir werden auch rechts und links Gebet anbieten. Und ich möchte es ganz persönlich halten. Wo möchte Gott dich herausfordern, einen Schritt zu gehen, um like Christi zu leben? Leib Christi ist nicht optional. Und das ist das, was Jesus sagt. Lebst du Gemeinde? Bist du Teil des Leibes? Wissen Leute, wie es dir geht? So kannst du prüfen, ob du Teil des Leibes bist. Wenn keiner weiß, wie es dir geht, bist du nicht Teil des Leibes. Dann können wir schauen, wie wir dich mehr verknüpfen können. Wo kannst du deine Gaben einbringen? Aber da ich weiß, dass Gemeinde nicht perfekt ist, weiß ich auch, dass es immer wieder Enttäuschung gibt. Von daher, wo hast du dich aus Enttäuschung zurückgezogen? Bist du verletzt und brauchst eigentlich Heilung? Der Körper kann ganz kleine Kratzer, kann der selbst heilen. Wenn ich ein richtiges Messer nehme und mir sozusagen hier reinschneide, dann kommt der Körper an seine Grenzen, dann brauchst du Hilfe. Und vielleicht brauchst du auch Hilfe. Und bist ehrlich und sagst, Mann, eigentlich, und das kann auch in der Lukas-Gemeinde passieren, bin ich hier enttäuscht worden, verletzt worden, dann brauchst du erstmal Heilung, damit du wieder richtig Teil sein kannst, sozusagen deinen Teil einbringen kannst. Wo sind Begabungen, Berufungen in der Hektik des Alltags in den Hintergrund gerückt? Ich glaube, dass Gott immer wieder Berufungen bestätigt oder auch erneuert oder neu ausspricht. Alle, die älter als 40 sind, sind ja nicht so viele hier. Hey, wie sieht es in unserer Berufung aus? Sind wir dran? Alle, die über 65, 67 sind, so Richtung Rentenalter. Hey, sind wir dran? Also da bin ich noch nicht, aber ja? Lass uns aufstehen, ich möchte einfach noch für uns beten. Jesus, ich habe gemerkt, wie die Vision, die Paulus gibt, die ziemlich radikal ist, mich neu gepackt hat. Wie der Leib Christi funktionieren soll. Wie er aufblühen kann. Wie Schönheit sichtbar wird. Und ich möchte beten, dass du in diese Zeit hineinkommst, dass du zu uns redest, uns ermutigst, aber auch überführst, in unser Leben hineinsprichst. Gott, erinnere uns an die Zeiten, wo du vielleicht Berufung ausgesprochen hast, weil wir Gaben entdeckt haben, aber irgendwie sind sie verschütt gegangen. Wo wir uns aus dem Leib zurückgezogen haben, wo sollen wir neu sagen, ja, ich bin Teil des Leibes. Ich bringe mich wieder ein. Ich komme zurück. Und Heiliger Geist, ich weiß, dass du die Person bist, die reden möchte, von der möchte ich dich einladen, sagen, komm, Heiliger Geist. Wir haben rechts und links Beter. Du kannst gerne für dich beten lassen, Dinge festmachen, aber auch sonst eine Herausforderung, Probleme hast im Alltag, segnen dich die Teams total gerne.